Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Welche Transformationstreiber dominieren derzeit bei groß- und mittelständischen Unternehmen? Und inwiefern müssen sich daher auch ihre Kapitalgeber, zumeist Kreditinstitute, transformieren? Das habe ich Stefan Winkelmeier, CEO der Bayern LB, gefragt, der einen starken Wandel vom ESG-Fokus auf ein breiter ausgerichtetes Resilienzstreben unter Berücksichtigung des geopolitischen Stresses bei seinen Kunden sieht. Zwar sind Anzeichen einer Deindustrialisierung Deutschlands für ihn durchaus erkennbar, zugleich blickt er aber hoffnungsvoll auf einige Zukunftsbranchen hierzulande. Um die Investitionsbremsen zu lösen, muss die Politik dringend die richtigen Impulse geben.
Ich glaube, zu den zentralen Themen gehört insbesondere das Thema Energieversorgung. Das treibt alle Unternehmen um, gerade in einem Industriestandort wie Deutschland. Und das kann man auch durchaus in Einklang mit Nachhaltigkeit bringen. Die Möglichkeiten gibt es auch technisch. Das ist natürlich der Ausbau der Netze, der Verteilerinfrastruktur, der erhebliche Investitionen erfordert. Aber da sehen wir uns auch ganz gut als Unterstützer mit aufgestellt. Da gibt es auch gutes Know-how, auch die entsprechenden Firmen, die großen Energieversorger, die großen Netzbetreiber, die können das schon. Das ist jetzt nicht so, dass sie das lernen müssten. Aber dann wäre auch eine vernünftige Basis geschaffen und der Bedarf wird ja tendenziell steigen, wenn man über die Autarkie von Europa nachdenkt, auch zum Betreib von Datacenter, von Cloud oder anderen Technologien. Die Dinger laufen halt nun mal nicht ohne Strom. Ne? Also von daher wird das unbedingt und erforderlich sein.
Ja, lieber Winkelmeier, ganz herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Und heute würde ich mit Ihnen gerne über die Transformation bei Ihren Kunden, aber auch natürlich Ihres eigenen Hauses sprechen. Kommen wir zunächst mal auf die Kunden, die Ihr Haus betreut. Was sind so die stärksten Treiber für Veränderungen, die Sie da feststellen? Es gibt ja so ein paar Klassiker, Digitalisierung und KI. Jetzt kommt Geopolitik vielfach mit dazu. Man fragt sich, welche Rolle spielt eigentlich noch Nachhaltigkeit? Also was in diesem Mix ist besonders treibend?
Das hat sich in der Tat, lieber Herr Professor Paul, deutlich geändert. Und insofern ist es eine gute Gelegenheit, das heute auch mit Paul am Puls zu verbinden. Und das ist eine gute Einstiegsfrage, finde ich, für den Podcast heute. Es hat sich wirklich in der Tat von einer puren Ausrichtung um die ESG-Kriterien und Nachhaltigkeit hingerichtet zu einer Resilienz und zu einem Bestehen in einem geopolitisch super herausfordernden Umfeld. Das ist unstrittig. Die Digitalisierung wird uns oder begleitet uns länger. Ich glaube, das hat nochmal eine neue Dynamik gekriegt durch jetzt insbesondere KI-Modelle und auch die bessere Nutzbarkeit. Insbesondere natürlich getrieben auch transatlantisch durch das Bestreben, riesige Investitionen in Datacenter, in Energieversorgung und in die Nutzbarkeit von KI-Modellen, GenAI und aller anderen Dinge anzuschieben. Aber ich glaube, wenn man schichtet, die Kurzfristigkeit eindeutig auf dem Thema geopolitischer Stress und Resilienz, ob das die Warenwirtschaft angeht in der Beschaffung bei unseren Kunden, ob das die Unabhängigkeit von Beschaffungswegen angeht, ob das auch Absatzwege sind, alleine durch Zölle, die natürlich da auch mit reinschlagen, spielen eine riesen Rolle und haben wir in jedem Kundentermin auf eins, weil es einfach kurzfristig ist, weil es die Cashflows beeinträchtigt, weil es die Ausschüttungsfähigkeit, die Market Caps beeinträchtigt. Und sich die Unternehmen da sehr, sehr intensiv drum kümmern. Stufe 2, wie werden wir zukunftsfähig? Das geht dann eher in die Richtung KI-Digitalisierung, um Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, weil jeder natürlich diese immensen Beträge aus USA sieht. Und der dritte, aber mittlerweile wirklich deutlich nachrangige Teil und komplett verrutscht, ist Nachhaltigkeit, was ich extrem bedauere, weil das Thema kommt natürlich und das bleibt auch. Und die Sünden, die wir jetzt begehen, sehen wir halt nicht heute oder morgen oder übermorgen, sondern eigentlich erst in 30 Jahren Zeitversatz. Und wir haben genug zu tun, um auch da nachhaltiger und besser zu werden. Aber das wird im Moment wirklich von den beiden anderen Themen top dominiert.
Kommen wir mal speziell auf das Thema der Finanzierung und Sie haben die Resilienz ja schon angesprochen. Ja. Wie passen denn gerade die mittelständischen Unternehmen, die ja auch zu ihrer Kernklientel zählen, angesichts von Volatilität, angesichts von Unsicherheit ihre Investitionspläne an und wie wirkt sich das auf Kapitalstruktur und Liquiditätsreserven aus?
Ich glaube, das ist auch hochgradig unterschiedlich. Gibt es natürlich Bereiche, die besonders betroffen sind. Die Absatzmarktschwierigkeiten haben, nehmen wir mal die Automotive ganz weit vorne, Zulieferbetriebe, Maschinenbau. Dort haben sie im Wesentlichen Unterauslastung der bestehenden Fertigungskapazitäten. Dort ist Working Capital Management ausgeprägt. Haben sie zuletzt bei VW auch in den veröffentlichten Zahlen gesehen, die halt am Ende der Tage versucht haben, das zu optimieren. Ob das jetzt ausschließlich im Unternehmensinteresse erfolgt ist, da kann man trefflich drüber diskutieren, hat auch die Zeitung entsprechend kommentiert, lasse ich mal komplett außen vor. Nur im Moment an der Stelle eindeutig Sicherstellung Resilienz. Der zweite Teil, wie immer brauchen Sie, um Investitionstätigkeiten auszulösen, Sicherheit und Verlässlichkeit. Genau das fehlt. Und das fehlt insbesondere im europäischen Kontext. Also Unternehmen, die wir begleiten, finanzieren durchaus in den USA, übernehmen auch in den USA, auch im europäischen Ausland, also insbesondere Osteuropa ein Teil noch, um Fertigungsproduktivitäten aufzubauen, aber auch insbesondere in Asien. Um eben die Märkte mehr oder weniger autark bespielen zu können, um aus den Zollverschiebungen rauszukommen und. Aber eben insbesondere kaum Investitionstätigkeiten in Deutschland, weil man sich an den Rahmenbedingungen Energieversorgung, Energiesicherheit einerseits und an den Themen Arbeitsmarkt und Arbeitskraftverfügbarkeit andererseits und damit verbunden logischerweise auch Kosten und Flexibilität deutlich stört. Denken Sie alleine an die Forderung, die der Kollege von der Allianz da gemacht hat, mit einem Tag irgendwie Krankheit in die Anrechnung zu bringen. Das war ja nahezu ein Skandal. Ich glaube, an den Dingen müssen wir einfach nochmal erkennen, da gibt es noch genug zu tun. Also auch da Resilienz zuerst, Wertschöpfungsketten so absichern, dass ich in unterschiedlichen Märkten unterschiedlich sourcen kann. Und dann der zweite Schritt, Investitionen. Und da spielt Deutschland leider Gottes eine sehr stark untergeordnete Rolle. Rüstungsunternehmen würde ich davon expressis verbis ausnehmen, denn die haben eine Sonderkonjunktur.
Aber ich wollte gerade fragen, würden Sie so weit gehen, von einer Deindustrialisierung zu sprechen? Und was bleibt dann noch übrig an Zukunftsbranchen außerhalb von Defense?
Also das ist mit Sicherheit eine Sorge, die derzeit auch die Regierung umtreibt, höre ich zumindest. Und die treibt auch die Unternehmerschaft um. Auch die werden ja tätig über Lobbyverbände. Die Banken tun das genauso. Das sehen wir schon, dass wir industrielle Arbeitsplätze deutlich reduziert haben und weiter reduzieren. Beispielsweise klassisch Chemie, die einfach mit den Energiepreisen keine Chance hat, irgendwie wettbewerbsfähig zu produzieren. Und das treibt uns insbesondere als Finanzinstitut um. Jetzt, wenn ich ganz maßgeblich auf die Bayerische Landesbank gucke, weil wir sind halt nun mal ein in Bayern domiziliertes und in Deutschland geschäftsbetreibendes Institut. Und damit spielen wir auch auf der Wirtschaft des Landes eine nicht unwesentliche Rolle. Wenn die sich nur zusehends verlagert, geht das so lange gut, solange die Unternehmen uns als Finanzpartner mitnehmen, weil sie die Muttergesellschaft hier haben. Wenn aber natürlich auch die Finanzströme irgendwann dezentralisiert werden, weil die Einheiten vor Ort groß genug sind, dann sind wir natürlich auch da weg. Also uns treibt das sehr um. Wir haben, auch da vergeht keine Sekunde, wo wir mit den politischen Entscheidungsträgern auch in den Diskussionen stecken und das auch immer wieder nachfordern.
Und Zukunftsbranche, wo würden Sie die sehen für Deutschland?
Ich würde schon sagen, also Rüstung ist mit Sicherheit eins, ne? Rüstung, Raumfahrt, das sind mit Sicherheit auch gerade für den Standort Bayern elementare Themen, Luftfahrt, Raumfahrt. Da gehört mit Sicherheit auch Healthcare dazu. Ja, das ist ein Generationen- und ein Demografieproblem, das wir damit vielleicht auch ein bisschen besser lösen können. Ich glaube, dass es auch Mobilität durchaus Themen gibt, in denen wir zukunftsfähig sind, aber nicht in der Form, wie wir es bisher gemacht haben. Da wird es mit Sicherheit noch Anpassungen brauchen.
Das ist angesichts der Bedeutung der Autoindustrie als Leitbranche in Deutschland natürlich schon sehr bedenklich. Und man fragt sich, was sind dann die zentralen Maßnahmen, um Wettbewerbsfähigkeit wieder zu gewinnen? Sie haben schon gesagt, also Produktivität, damit auch Arbeitszeit ist sicherlich ein wichtiges Thema. Also vielleicht nochmal ein, zwei Hebel so aus Ihrer Sicht. Und glauben Sie, dass die Wirtschaftspolitik, obwohl Sie ja permanent auch im Gespräch sind, auch gerade mit der neuen Regierung, dort in dem ersten Jahr schon genug getan hat?
Also ich glaube, man kann ja trefflich darüber diskutieren, ist es ein Erkenntnis- oder ein Umsetzungsproblem? Ich würde Stand heute eher Zweites sagen, also ein Umsetzungsproblem, politische Mehrheiten zu finden für die gebotenen Entscheidungen. Dass das in einer Koalition, wie sie sich momentan findet, genauso schwierig ist wie in der Dreierkonstellation vorher, das ist unbenommen, sehen wir ja allenthalben. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das wird uns auch noch weiter beschäftigen. Insofern kann ich da wahrscheinlich auch nicht wirklich eine gute Note ausstellen für die ersten Maßnahmen. Das ist zu langsam, es ist zu wenig konsequent. Und das ist in Zeiten, in denen wir über durch Schulden aufgeblähte Haushalte verfügen, fehlt natürlich auch der Druck, sich über die richtige Allokation von Ressourcen Gedanken zu machen. Das ist wie in einem Unternehmen, das gut verdient. Da geht es relativ einfach, Investitionsentscheidungen loszutreten und damit tritt die Rentabilität einer Einzelnen vielleicht zurück. So würde ich es auch in der Politik vergleichen. Da mit vollen Taschen ist gut stinken und dann passiert das leider Gottes auch an den ein oder anderen Stellen in Dinge, wo man normalerweise an sich eher kritisch drauf gucken müsste. Und das tun wir nicht. Ich glaube, zu den zentralen Themen gehört insbesondere das Thema Energieversorgung. Das treibt alle Unternehmen um, gerade in einem Industriestandort wie Deutschland. Und das kann man auch durchaus in Einklang mit Nachhaltigkeit bringen. Die Möglichkeiten gibt es auch technisch. Das ist natürlich der Ausbau der Netze, der Verteilerinfrastruktur, der erhebliche Investitionen erfordert. Aber da sehen wir uns auch ganz gut als Unterstützer mit aufgestellt. Da gibt es auch gutes Know-how, auch die entsprechenden Firmen, die großen Energieversorger, die großen Netzbetreiber, die können das schon. Das ist jetzt nicht so, dass sie das lernen müssten. Aber dann wäre auch eine vernünftige Basis geschaffen und der Bedarf wird ja tendenziell steigen, wenn man über die Autarkie von Europa nachdenkt, auch zum Betreib von Datacenter, von Cloud oder anderen Technologien. Die Dinger laufen halt nun mal nicht ohne Strom. Ne? Also von daher wird das unbedingt und erforderlich sein.
Ja, und das schlägt schon die Brücke auch wieder zu Ihrem Haus. Die Bayern LB führt ja als Claim, wir finanzieren Fortschritt. Ja. Und seit einigen Jahren auch als Anführungszeichen Hashtag Fortschrittsfinanzierer am Markt auf. Und wenn man den Geschäftsbericht liest, dann heißt das auch, sie wandelten sich von der Universalbank zu einem Spezialfinanzierer. Das lädt natürlich zum einen ein zu fragen, wo denn die Schwerpunkte liegen. Vor allen Dingen aber, es muss eine gute Strategie ja auch enthalten, was machen sie nicht?
Ja, das ist in der Tat damals bei der Neuausrichtung in 2019 ein Rahmen gewesen, Professor Paul, mit dem wir uns intensiv auseinandergesetzt haben. Die Bank ist traditionell sehr stark in der Energiewirtschaft und traditionell genauso stark im Bereich der Mobilität. Und Mobilität meint nicht ausschließlich Auto, auch Auto, aber nicht ausschließlich. Sondern es meint insbesondere öffentlichen Personennahverkehr, Züge und andere Verkehrsmittel. Ja, das ist natürlich für jemanden, der langfristige Investitionen begleitet, auch wie auf den Leib geschnitten, denn die Dinge laufen in aller Regel auch sehr lange. Züge sind lange einsatzfähig, haben ein langes Nutzbarkeitsdatum. Und da sind wir eine der großen Player auch in Europa mittlerweile sogar. Das war eins der ganz maßgeblichen Themen. Wir haben uns damals ganz bewusst auch von Sektoren getrennt, in denen die Rendite nicht gereicht hat. Und ich verhehle auch nicht, wir haben uns wahnsinnig schwer getan, auch Rüstung zu finanzieren, gerade am Anfang. Das lag natürlich auch an den Einstufungen, die wir aus ESG gekriegt haben. Damals waren Rüstungsunternehmen socially harmful. Und wir haben uns da auch aus dem ein oder anderen Unternehmen verabschiedet, weil wir eben nicht gefragt worden waren, Rüstung für NATO oder für Bündnispartner der NATO oder für die Bundeswehr zu finanzieren, die sich in aller Regel problemlos selbst finanzieren, sondern wir wurden gefragt für die Dinge, wo sie in aller Regel einfach Schwierigkeiten haben. Also Länder im Nahen Mittleren Osten, wo sie eben nicht sicher sein können, dass die Waffen vielleicht nicht mal in die falsche Richtung gehalten werden.
Und dann auch gegen.
Ja, und Konfliktgebiete. Kriegsgebiete hatten wir immer ausgeschlossen. Da war auch Israel dabei. Auch da kann man natürlich trefflichst drüber diskutieren. Ne? Muss man auch diskutieren. Das haben wir jetzt in Teilen wieder aufgemacht. Logischerweise durch die Zeitenwende in 22. Das kommt bei den Kunden auch nicht immer gut an. Ne? Rein raus ist keine sonderlich überzeugende Strategie. Aber ich glaube, das passt jetzt auch in den derzeitigen Rahmen. Und wir begleiten unverändert auch da die Unternehmen im Bereich der NATO und eben nicht darüber hinaus.
Gibt es denn für das, was man Transformationsfinanzierung nennt, ja, und wir haben eben gesagt, viele Geschäftsmodelle sind ja im Umbruch, auch ganz spezielle Finanzierungsprodukte oder sind das nur die Klassiker?
Ja? Nee, gibt schon. Also es Auch unser Haus ist da relativ gut aufgestellt. Das geht natürlich los mit Förderprogrammen auch der öffentlichen Hand. Wir sind die Hausbank des Freistaat Bayerns und vieler Kommunen. Das nutzen wir natürlich umfangreich. Wir haben ein ausgeprägtes Verhältnis auch zur KfW. Auch die setzt separate Programme auf. Also ich glaube, für diejenigen Dinge, die förderwürdig sind, haben wir da einen richtigen Teil. Was wir auch machen über eine Tochtergesellschaft, wir bieten auch auf der Kapitalseite, denn das Problem ist nicht fremd, sondern in der Regel Eigenkapital für diese Vorhaben, auch Crowdfunding an. Wir haben auch dafür Eigenkapital. Das ist noch ein kleines Plänzchen, aber das haben wir jetzt mal gestartet. Das funktioniert auch relativ gut. Und wir versuchen natürlich auch institutionelle Investoren zu begleiten bei den Investments. Dann sind wir eher auf der Fremdkapitalseite, aber auch da bringen wir Eigen- und Fremdkapital zusammen über das Netzwerk, das wir zu Instis damit unterhalten. Also das geht schon. Das wird aber mehr werden müssen. Gleichwohl, Herr Professor Paul, das wissen Sie nur zu gut. Es wird auch da Transformationsfinanzierung gerade im öffentlichen Umfeld geben, bei denen die Kapitalverzinsung so schlecht ist, dass sie da halt einfach keine Kapitale gewinnen können. Und dann ist es auch nicht sinnvoll, das alleine über Fremd- oder Drittmittel zu machen. Dann geht es halt über die Haushaltsfinanzierung. Und da wiederum sind wir auch dabei, weil Kassenkredite und sowas machen wir natürlich auch.
Wenn man jetzt aber mal öffentliche Förderprogramme außen vor lässt, dann ist es ja so, dass die Transformationsfinanzierung, Sie haben es eben selbst gesagt, tendenziell relativ langfristig ist und auch mit vergleichsweise hohen Beträgen. Das ist unter dem Gesichtspunkt der Bankenregulierung ganz doof. Also jetzt mal offen gefragt, ist die Bankenregulierung ein Hemmschuh für die Finanzierung der Transformation? Würden Sie so weit gehen?
Hemmschuh weiß ich nicht, sie macht es nicht einfacher, sie unterstützt es nicht. Also den eigentlichen Incentive oder den Anreiz, den würden wir uns noch wünschen, der würde es einfacher machen. Ein Hemmschuh, ich glaube, wir kriegen das schon hin. Unser Haus ist da auch ein gutes Beispiel. Wir schaffen natürlich aufgrund der Eigentümerstruktur Freistaat Bayern, Sparkassen, Zugehörigkeit zur S-Finanzgruppe, haben wir sehr solide Ratings. Wir kriegen sehr günstige Finanzmittel, auch langfristig. Das heißt, der Kapitalmarkt ist durchaus willens anzuerkennen, dass wir eine Bank gut aufgestellt haben, dass wir hohe Kapitalquoten vorhalten und dass wir die richtigen Eigentümer haben. Und dafür gibt es auch entsprechende Mittelbereitschaft zu guten Konditionen mit entsprechender Laufzeit. Das ist in aller Regel kein Problem. Und der zweite Teil, den vergessen immer viele, dass Banken natürlich auch Kapitalsammelstellen für viele Privatkunden sind und dort ihre Einlagen unterlegen. Allein in der Sparkassenfinanzgruppe sind es mehr als 1.000 Milliarden, die wir haben. Unser Tochterinstitut in Berlin 100 Milliarden. Auch das ist verdammt viel Geld. Und durch die Fokussetzung, die wir haben, also gerade auf erneuerbare Energien, gerade auf Energienetze und deren Verteilung, gerade auch auf kommunale Infrastruktur, schaffen wir damit natürlich auch eine wunderbare Brücke, die Einlagen, die wir von unseren Privatkunden haben, zu investieren und zu überführen. Und das geht auch zu vernünftigen Konditionen. Das kriegen wir schon hin. Nicht alle Projekte, aber sehr viele, Gott sei Dank.
Und wie ist es bei den Sparkassen, mit denen Sie ja auch nun mal glücklicherweise sehr eng verdrahtet sind? Würden Sie sagen, dass bei diesen ja eben tendenziell auch kleineren Häusern, die wir dabei haben, die Regulierung in den letzten Jahren ausgeufert ist?
Ja, also eindeutige Antwort ja, höre ich aus jedem Sparkassenkreis. Wir sind ja auch die Hausbank für die bayerischen Sparkassen zumindest. Das sind 55 Institute aktueller Stand und das kommt in jedem Gespräch. Jetzt gibt es ja die Bemühungen auch der EU-Kommission, auch der EZB, das wieder zurückzubauen und Proportionalität im Verhältnis zur Größe einzusetzen. Aber die Last, die Institute dort zu tragen haben, einfach größenbedingt, die ist immens. Jetzt haben wir den Vorteil in der Sparkassenfinanzgruppe, dass wir einige Dinge bündeln können, also Ratings und andere Dinge einfach auf eine Aggregationsstufe hochführen. Das bewährt sich, zahlt sich auch aus. Nichtsdestotrotz, jedes Institut muss für sich selber umsetzen und das ist natürlich eine Ressourcenanforderung, die ihnen kein Kunde bezahlt. Das ist so. Und da hören Sie schon deutlichen Unmut. Aber auch die Zuversicht, dass es über die EZB, über die BaFin, über die EZB jetzt auch angekommen ist und es doch wieder eine Art Normalisierung und Erleichterung gibt. Natürlich weit weg von dem, was wir aus den Vereinigten Staaten mitkriegen.
Ja, da ist ja eher die Holzfäller-Mentalität, wenn ich das mal so sagen, aus oder Kettensäge. Ja. Wird ja auch teilweise als Metapher gern genutzt. Aber wie muss man sich das vorstellen, auf Ihr Haus bezogen? Kann man das irgendwie beziffern, wie viel Ihrer Mitarbeitenden mit regulatorischen Fragen beschäftigt sind?
Also ich würde es mir eher mal andersrum drehen. Vielleicht den Anteil, der gar nicht damit befasst ist. Und das ist wahrscheinlich vielleicht 10 oder 15%. Der Rest hat das im Tagesgeschäft. Ob das die Kreditseite ist, ob das die Vertriebsseite ist, ob das die Finanzseite ist, ob das Meldewesen-Dinge sind, ob es die IT ist, ob es Compliance, ob es die Revision ist. Also das zieht sich mittlerweile wirklich querbeet. Durchaus nachvollziehbar. Ne? Wir kommen ja aus jetzt nicht ganz einfachen Zeiten, maßgeblich auch nicht unser Haus, dass da die Regulatorik angezogen worden ist. Aber das ist schon einmal durch die gesamte Wertschöpfungskette der Bank. Also wenn Sie es physisch versinnbildlichen wollen, das beginnt mit dem Zutritt zum Bankgebäude, wo wir regulatorische Vorgaben haben, wie sind Sicherungssysteme, um den physischen Zutritt zu begrenzen oder zu erleichtern, bis hin zu jetzt in den Vorstandsbüros, wie ist die IT abgesichert, welche Daten werden mit welchen Schlüsseln versehen, welche Datenträgersysteme nutzen wir, um zu speichern, um uns auch wechselseitig Nachrichten zu schicken und, um unseren Abstimmprozess einfach zu machen. Das ist wirklich einmal durch die ganze Kette.
Jetzt ist Ihr Haus ja, Sie haben es angedeutet, also Multifunktionsspieler, würde ich fast sagen. Also Sie sind Geschäftsbank, Sie sind Sparkassenzentralbank, Sie sind Hausbank des Freistaats Bayern und Sie sind Förderbank. Da fragt man sich zum einen, vielleicht können Sie es bitte mal an einem Beispiel deutlich machen, wo liegen Synergien zwischen diesen Bereichen? Und ist durch diese Vielfalt nicht eine eindeutige, eine klare Positionierung erschwert?
Die Frage kommt total zurecht, lieber Herr Professor Paul. Ich mache es mal an einem Beispiel, wo es gut funktioniert, aber es gibt genauso Gegenbeispiele. Da brauchen wir auch nicht drum herum reden. Ein Beispiel, das gut funktioniert, ist die Kombination aus Förderinstitut, Sparkassen und Hausbank des Freistaats, insbesondere wenn ich an kommunale und regionale öffentliche Stellen denke. Ja, wir haben einfach eine riesen Expertise im Fördergeschäft, die richtigen Programme zum richtigen Kunden zu bringen. Das ist unser Vorteil. Ob das jetzt Wohnbauförderungen ist, die wir über die LABO machen, ob das aber auch schlicht und ergreifend kommunale Förderprogramme beispielsweise für Energieversorgung ist. Das bringen wir mit der lokalen Sparkasse zusammen, weil wir das in aller Regel auch nicht alleine machen, sondern dann auch die Sparkasse mit einbinden, also Hausbank, Sparkasse für die Fälle, bei denen die einfach die Größen nicht stemmen wollen, / können. Dann springen wir mit ein und machen es aus der Geschäftsbank mit raus und geht hin bis dann zur kommunalen Infrastruktur, wo ja dann auch wieder Freistaat und Gebietskörperschaften wieder eine wesentliche Rolle spielen. Das Zusammenspiel funktioniert sehr gut. Ja? Und in aller Regel kriegen wir dann vielleicht sogar noch Bürgerbeteiligungsmodelle hin, wenn die DKB dann auch noch der Finanzpartner sein kann. Das schafft, das geht gut. Wie immer, wenn Sie diese Vielfalt bieten, scheitern Sie an der Skalierungsfähigkeit, ne? Weil Sie halt viele maßgeschneiderte Produkte machen müssen, viel maßgeschneidertes, auch eher kleinteiliges Geschäft. Und das ist halt nicht skalierungsfähig. Das heißt bei uns hohe Komplexität, hohe Abwicklungskosten und damit natürlich auch geringere Profitabilität. Das ist ein Thema, mit dem die Bank kämpft. Das sehen Sie auch, wenn Sie sich die Zahlen angucken. Das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Wir sind trotzdem profitabel unterwegs. Aber das ist eine Herausforderung, so viel Geschäftsvolumen zu generieren und die Strukturen trotzdem so zielgerichtet zu halten, dass wir eben nicht jeden Schnibbelschnabbel und jede Sonderlocke zulassen.
Hauptertragsbringer, Sie haben es eben schon den Namen erwähnt, und in der Öffentlichkeit, glaube ich, am bekanntesten ist die DKB.
Ja.
Ist die Abhängigkeit des Gesamtkonzerns von dieser Tochter nicht tendenziell zu hoch? Oder anders gesprochen, wenn man das absichern will, wo liegen Wettbewerbsvorteile, um im Konkurrenz gegen andere Neobanken nicht hinten dran zu bleiben?
Also wir sind zunächst mal natürlich sehr stolz darauf, dass die DKB zu uns in den Konzern gehört. Und wir sind insbesondere stolz auf die Arbeitsleistung der 4.500 Kolleginnen und Kollegen, die in Berlin das Geschäft betreiben. Gott sei Dank nicht nur in Berlin, sondern auch an vielen anderen Standorten in den östlichen Bundesländern und auch in nordwestlichen Teilen. Der zweite Teil, die Abhängigkeit ist hoch, ja. Die war aber auch schon anders in Zeiten von Negativzinsen. Ja, da hat das Geschäftsmodell der DKB deutlich schwieriger funktioniert, als es das jetzt tut. Und insofern bewährt sich damit ja die Aufstellung des Konzerns, drei Säulen zu haben, Firmenkunden, Kapitalmarktgeschäft, Immobilienkunden und die DKB. Und das auch mit unterschiedlichen Kundengruppen bespielen zu können. Weil wenn es dem einen mal ein bisschen schlechter geht, aktuell wahrscheinlich Immobilien, dann kann der andere, aktuell die DKB, das ausgleichen und vice versa. Trotzdem gucken wir natürlich drauf, dass wir auch die anderen Geschäftsfelder zu Wachstum bringen und letztlich eine Balance schaffen, dass es eben nicht nur einer ist, der dauerhaft die Erträge bringt, generiert und der andere nicht. Und wir verkennen auch nicht, dass das natürlich eins der umkämpftesten Marktsegmente überhaupt ist, dass wir Konkurrenz von außen haben, aus Europa, aus der Welt. JP Morgan beginnt am 1.4., die BBVA hat letztes Jahr angefangen, umfangreich Einlagen einzuwerben. Und natürlich auch der inländische Wettbewerb, ob das jetzt die Sparkassen sind, ob das die Genossenschaftsbanken sind oder die privaten Institute, das merken wir schon deutlich. Und insbesondere merken wir natürlich, dass sich die Neobanken die Nischen raussuchen, die für sie attraktiv sind, die uns in Teilen auch ein bisschen die Ertragskräfte abgraben. Und da müssen wir halt gegenhalten. Ich meine, wir haben alle mittlerweile, glaube ich, gelernt, uns die Apps von Trade Republic und Revolut anzugucken, die Dinge auch mal zu nutzen und zu schauen, wie ist das gebaut. Und da merken Sie halt einen wesentlichen Unterschied, Herr Professor Paul, im Unterschied zu uns, dass diese Institute nicht aus einer Regulierung und aus einer Bankendenke auf Kunde, auf Markt, auf Wettbewerb, auf Produkt gucken, sondern fast aus einer IT-Sicht. Ja, also sozusagen die Haptik eines Apple iPhones nutzen, um den Kunden anzusprechen. Wenn man bei dem doofen Bild bleiben möchte, das sehen Sie mir bitte nach, dass der Wurm nicht dem Angler, sondern dem Fisch schmecken muss, dann haben die es geschafft, einen Wurm zu bauen, der insbesondere den Fisch, sprich den Kunden anspricht. Ich will jetzt nicht, dass uns der Kunde am Haken hängt. Bitte nicht missverstehen, das wäre fatal. Aber dass man eine Produktlösung baut, die so convenient, so ansprechend, so einladend ist, dass der Kunde einfach vorbeikommt und das Ding mitnimmt und dort shoppt und eben nicht bei den etablierten Banken. Und da gibt es zig Beispiele, wo die das einfach super gut gemacht haben. Da können andere Banken von lernen. Es gibt aber auch Beispiele, spätestens dann, wenn regulatorischer Druck mal aufkommt, dass es die etablierten Banken vielleicht dann doch ein bisschen sortierter und geordneter hinkriegen als der ein oder andere Wettbewerber. Und wir versuchen uns jetzt an die Dinge ranzutasten, wo wir sagen, der Kunde entscheidet am Ende der Tage mit seiner Transaktion, wo kauft er, dass wir da besser, schneller, zielgerichteter werden. Da haben wir deutlich Fortschritte gemacht in der Abwicklung, in der Geschwindigkeit. Wir sind heute zum Beispiel in der Lage, einen Konsumentenkredit bis 20.000 Euro, wenn die Kontoumsätze da sind, ausschließlich automatisiert, digital und KI-basiert zu entscheiden. Und der Kunde hat nach 3 Minuten die Kohle am Konto. Das ist, also das geht. Das schaffen auch etablierte Banken. Aber da kann man immer noch besser werden. Und natürlich ist der Wettbewerb da einfach aufgrund der immensen Beträge, die Private Equity in diese Neobanken reinschiebt, erheblich.
Aber insofern ist das ja auch ein sehr sinnvoller Innovationstreiber sozusagen für die Branche.
Absolut. Absolut. Absolut.
Ja. Jetzt angesichts der Heterogenität wollte ich nochmal nach der Unternehmenskultur fragen. Wie kann man die halbwegs homogenisieren?
Ich weiß gar nicht, ob das immer homogen sein muss. Okay. Die Frage ist, ob man Vielfalt auswählt. Und wie man sie am besten orchestriert. Ich glaube, wenn sie zu homogen sind, besteht aus meiner Sicht das Risiko, dass sie wie Lemminge alle hintereinander herlaufen und letztlich Innovationskraft und Veränderungsbereitschaft verlieren. Und die beiden Dinge würde ich bei uns relativ weit vorne anstellen und da können wir auch signifikant besser werden. Ich glaube, das kriegt eine DKW deutlich besser hin als vermeintlich die Muttergesellschaft, aber auch wir haben uns deutlich bewegt. Also das ist, ich sag mal, als wir 2020 angefangen haben, nach der Rückkehr aus dem Corona-Lockdown, den Mitarbeitern das Du anzubieten, hierarchieübergreifend. Da war, als ich das gemacht habe in einem Telefoncall, komplette Funkstille. Ich dachte schon, ich hätte die Leitung verloren, weil das hat niemand sich getraut, auch nur ein Wort zu sagen. Heute komplett etabliert. Wir haben Dinge gemacht wie beispielsweise Come as you are, so Klamottenzwang und Krawatte und sowas. Das kommt jetzt in Teilen wieder. Wir geben es gar nicht vor. Wir sagen einfach, jeder entscheide bitte so, wie er möge. Es gibt gewisse Mindeststandards, also keine Shorts oder irgendwelche Spaghetti-Träger im Sommer. Das ist alles okay und beim Kunden bitte ordentlich. Aber der Kunde passt sich ja auch an. Es gibt Menschen, die gehen mit Krawatte und Anzug und es gibt andere, die gehen anders. Das ist vielleicht jetzt sinnbildlich und übertragen. Der eigentliche Kulturwandel darunter soll ja eigentlich auslösen, dass der jeweilige Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die Mitarbeitenden in Summe befähigt werden, am Kunden bestmöglich und unternehmerisch zu handeln und zu entscheiden, und zwar weitgehend autark. Und das versuchen wir hinzukriegen. Und das ist echt eine Mammutaufgabe, weil es tägliche Kernarbeit ist, immer und immer und immer und immer wieder einzufordern.
Aber sehen Sie denn in Ihren Befragungen, die Sie regelmäßig machen, Commitment oder Zufriedenheit der Mitarbeitenden, ja, eine steigende Tendenz?
Ja. Also wir waren natürlich jetzt, wie das üblich ist, wenn Sie ein Restrukturierungsprogramm machen und wir haben rund ein Drittel der Beschäftigten in München zumindest abgebaut, da sehen Sie natürlich einen deutlichen Knick. Aber seit der Zeit ist die Zufriedenheit und auch die Weiterempfehlungsquote insbesondere für den Arbeitgeber deutlich gestiegen. Und wir sehen das auch an der Anzahl der Bewerbungen, die wir momentan von außen kriegen. Auch in Zeiten, in denen uns der Versicherungsmarkt in München ist durchaus wettbewerbsintensiv, das wissen Sie. Ja. Auch da durchaus Konkurrenz erwachsen ist. Aber wir haben wirklich gute Leute gewinnen können, die uns auch weiterhin helfen, die Kultur weiterzutragen. Das ist ja nicht einmalig, sondern das ist ein steter Prozess. Und den können wir nur befeuern. Und insofern leben wir wirklich auch da eher vielfältig. Ich finde das richtig und gut. Und ich erfreue mich jeden Tag über wieder einen kleinen Schritt, den wir wahrnehmen.
Und mir hat gut gefallen das Motto Ihrer Employer-Branding-Kampagne, träum mal wieder. Das lädt natürlich klar zu der Frage ein, wovon sollen denn diejenigen träumen, die zu Ihnen kommen?
Der soll natürlich im ersten Wurf Aufmerksamkeit erregen und aus dem üblichen Banken-Branding rausfallen. Das ist uns damit gelungen. Ja, also mit einer Fee, mit einem Astronauten oder mit Berufsbildern, die man vielleicht früher mal hatte. Weiß gar nicht, ich hatte nicht Fee, aber Astronaut war durchaus mal in meinem Kopf. Also ich finde mich da durchaus wieder, aber er hat genau diesen Aufmerksamkeitseffekt generiert. Und damit bleiben die Menschen am Messestand bei der Information an den Hochschulen stehen und sprechen uns einfach an. Und das ist ja genau der Teil, den wir brauchen, dass es einfach einen Erstkontakt gibt. Und dann kommt danach, und da bin ich wirklich stolz drauf, auf meine Truppen im Bereich Personal, ein sehr schneller Recruiting- und Entscheidungsfindungsprozess. Also wir haben in aller Regel, brauchen keine 4 Wochen, und dann haben die oder diejenigen Bewerber auch einen Arbeitsvertrag, wenn wir uns einig werden. Und das spiegeln uns auch alle Bewerber wieder, dass wir uns da deutlich von den anderen abheben. Und das ist, glaube ich, auch ein Markenzeichen, vielleicht auch einfach eine Wertschätzung, die man am Anfang den Bewerberinnen und Bewerbern entgegenbringt, dass wir uns darum bemühen. Und das kommt hoffentlich auch in der Kampagne wieder zum Ausdruck, dass man eben Dinge auch mal versucht, die vielleicht jetzt nicht auf dem Maß geschneidert sind. Und das wiederum zahlt einen auf Vielfalt. Ich habe es vorhin gesagt, wir suchen jetzt nicht klassisch nur BWLer oder nur Juristen, sondern wir suchen auch unterschiedliche Bilder in der Ausbildung, im Werdegang, weil natürlich auch die Anforderungen andere werden. Wir brauchen jemanden, der mit Daten umgehen kann. Wir brauchen jemanden, der mit IT umgehen kann. Wir brauchen jemanden, der Prozessdenker hat, also eher industriell drauf guckt, weil wir eben auch die Wertschöpfungsketten neu ausrichten müssen und bei uns auch Digitalisierung und Automatisierung Einzug halten. Und wenn ich das mit der klassischen BWL-Denke mache, komme ich da in aller Regel nicht zum Zug. Also insofern, das versuchen wir zu befeuern. Wir suchen auch für die spezialfokussierten Einheiten Branchenexpertise. Wir haben das bei der DKW gemacht. Wir haben Landwirtschaftsingenieure eingestellt, um Landwirtschaftskunden zu begleiten, weil natürlich Ernte, Aussaat, Bewässerungsthemen für Böden, Nutzbarkeit von Böden völlig andere Dimension ist, als es der klassische Banker beurteilen kann. Und Riesenerfahrungen damit gemacht. Wir stellen jetzt Ingenieure ein, die Windkraftanlagen gebaut haben, um auch den erneuerbaren Sektor entsprechend zu bespielen. Also all die Dinge zahlen aus meiner Sicht ein, Vielfalt zu fördern und sich immer besser und spezifischer auf den Kunden einzustellen und dessen Bedürfnisse zu kapieren.
Kann ich unseren fachlichen Teil nicht ohne eine Frage abschließen, die seit, ich weiß nicht, 40 Jahren bestimmt zu den Klassikern gehört. Nämlich wie, Sie wissen schon, was jetzt kommt, nämlich wie viele Landesbanken Deutschland eigentlich braucht. Selbst wenn Sie sich nicht auf eine genaue Zahl festlegen würden, was ich mal vermute. Aber liegt da nicht die Vermutung nahe, wir haben über Skaleneffekte eben auch kurz gesprochen, dass die jetzige Zahl nicht die nächsten 40 Jahre überstehen wird?
Davon würde ich mal zwingend ausgehen, aber das haben wir vor 40 Jahren auch schon gesagt, ne? Ehrlicherweise, lieber Professor Paul. Und das ist nur passiert, leider nicht per bewusster Entscheidung der Eigentümer, sondern eher per Default, weil die jeweiligen Institute an den Poller gefahren sind. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Und ich wäre schon dabei, ich nehme immer mal den genossenschaftlichen Sektor als Beispiel, wo es mit einem Spitzeninstitut, das dann auch die Tätigkeiten Asset Management, Hypothekenfinanzierung unter sich bündelt, ja, durchaus ein Beispiel gäbe, dass man da hinkommt. Jetzt sind die auch nicht ganz unfallfrei dahin gekommen. Nachdem ich in dem Sektor schon mal gearbeitet habe, weiß ich, wovon ich rede. Beworben habe ich mich bei einer bayerischen Raiffeisen Zentralbank. Mein erster Arbeitstag war mal der DG Bank Bayern. Das hatte auch einen Grund, der nicht ausschließlich in der Eigentümerveränderungsbereitschaft lag. Also ich glaube, diese Dinge, die gehören damit dazu, wenn Sie mich fragen, wahrscheinlich, jetzt könnte ich boshaft sein, ne? Solange wir die eine sind, ist alles wunderbar. Aber ich glaube, so den Anspruch hätte ich gar nicht, weil da weiß ich schon auch, wie groß und wie leistungsfähig auch unsere Bank ist. Realistisch betrachtet sollte das Ziel sein. Und zwar idealtypisch ohne einen Unfall, sondern weil wir sagen, da steckt ökonomischer Nutzen drin, den wir für unsere Stakeholder, für die Kunden, aber insbesondere für die Eigentümer, auch Sparkassen und oder die Länder entsprechend heben können. Ne? Weil dann würden wir ja Teile auch wieder zurückgeben an Shareholder Value, an Verzinsung, vielleicht auch an Bürgerrendite, wenn Sie das so wollen. Weil am Ende Landesbanken sind halt nun mal das Eigentum des jeweiligen Landes und damit auch unmittelbar den Bürgern neben der Finanzierung auch wieder adäquate Rendite. Aber das ist ein Weg. Das ist echt ein Weg.
Jetzt hätte ich noch zwei persönliche Fragen. Der erste haben Sie fast schon beantwortet, denn Sie haben zwar eine Banklehre absolviert, BWL studiert, aber meine Frage wäre gewesen, gab es Alternativen? Jetzt frage ich mal, außer Astronaut.
Ja, also Fee scheidet aus, ne? Hätte es schon gegeben. Ich habe im Studium, also mir war klar, ich will irgendwie was mit Zahlen und mit Bank machen, warum auch immer, aber ich habe da auch während des Abitur, auf dem Weg zum Abitur schon da gearbeitet, nach der Lehre dann sowieso nochmal, auch im Studium immer wieder mal in Banken gearbeitet. Also das war eigentlich relativ naheliegend und habe dann im Studium Unternehmensrechnung, Revision und Steuerlehre noch mit dazu gemacht, was natürlich auch den Weg in Richtung Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung aufgemacht hätte. Habe da auch die Diplomarbeit zugeschrieben zu einem Thema aus der Rechnungslegung und habe da wirklich lange mit geliebäugelt. Ich habe mich dann dagegen entschieden, bewusst, weil ich kein weiteres fünfjähriges mehr oder weniger Einarbeiten auf ein dann deutlich herausforderndes Berufsexamen machen wollte, sondern gesagt habe, nee, komm, ich gehe gleich ins richtige Arbeiten und versuche das mal in der Bank. Die beiden waren eigentlich die naheliegenden Alternativen, Herr Professor Paul.
Dann haben Sie mehrere Jahre als CEO gearbeitet, der FMS Wertmanagement, kennt nicht jeder, aber ist die bundeseigene Abwicklungsanstalt für die im Zuge der Finanzkrise, über die wir sprachen, verstaatlichte Hypo Real Estate. Was war in dieser Zeit Ihr größter Erfolg und gab es Dinge, die Sie heute rückblickend anders angehen würden?
Also ich glaube, der größte Erfolg, und das ist nie einer alleine, sondern immer die Teamleistung, ist eine Mannschaft, die das Ziel hat, sich selbst abzuwickeln, auf Motivation und auf Zug zu halten. Und das ist wirklich in den 5 Jahren, in denen ich da war, aus meiner Sicht wirklich super gut gelungen. Das traf damals ja auch noch die Tochter in Dublin mit der DEPFA und auch die eigene Abwicklungsanstalt mit Sitz in München und der Servicegesellschaft in Unterschleißheim. Und die Mitarbeiter hoch motiviert, jeden Tag anzuhalten, bitte bau das ab, versuche es zu lösen, versuche es zu restrukturieren, dass es einen Drittmarkt findet. Das ist uns in den Jahren wirklich ausgesprochen gut gelungen und ich ziehe auch heute noch den Hut vor den Kollegen, die machen das ja noch weiter, die Anstalt gibt es ja noch jeden Tag aufs Neue und immer wieder sich zu hinterfragen, gibt es noch eine Lösung, wie kommen wir denn vorwärts? Und der Abwicklungserfolg, der zeigt das ja auch am Ende der Tage in Zahlen. Wenn Sie jetzt mal den Ausrutscher mit Griechenland und der Restrukturierung wegnehmen, dann hat die Gesellschaft seither ausschließlich Gewinne erwirtschaftet und trotzdem erhebliche Bestände abgebaut aus dem ihr übertragenen Vermögenswerten. Also insofern, das war wirklich eins der Erfolgsmodelle und da bin ich auch echt stolz drauf, dass ich einen kleinen Beitrag dazu leisten konnte.
So besser als die sofortige Zerschlagung, das wäre ja
unbedingt, unbedingt,
sondern besser über die Zeit, das in Ruhe zu verwerten.
Unbedingt.
Was schätzen Sie an Ihrer bayerischen Heimat am meisten?
Ja, also zunächst natürlich die Lebensqualität, das will ich nicht verhehlen, die Nähe zu Bergen. Ich bin leidenschaftlicher Skifahrer, das nutze ich logischerweise auch, wenn ich es irgendwie einrichten kann, an den Wochenenden. Und ehrlicherweise schon auch, dass es Bayern gelungen ist, eine Transformation abzuschließen. Das war ja mal ein Agrarstaat und das heute wahrscheinlich mit einer der führenden Industriestandorte. Das ist jetzt auch wieder ein Thema. Insofern haben wir die nächste Transformation anstehend, weil wir können uns darauf nicht ausruhen. Aber ich glaube, das Modell zeigt, es geht. Und dass wir jetzt auch insbesondere 2 große Universitäten mit LMU und mit TMU in München haben, dass wir Amazon, Google, Siemens mit dem Forschungszentrum in Garching angesiedelt haben, zeigt ja auch, dass wir uns auch um neue Technologien durchaus kümmern und da auch einiges Geld ausgeben bis hin zu Luft- und Raumfahrt an den Standorten EADS in Ottobrunn und auch in Dasing. Also das sind, glaube ich, schon Dinge, die mit einzahlen, auch eine Lebensqualität zu erhalten. Wir kriegen internationale Bewerber, das sehen wir gerade auch an den Hochschulen. Ich sitze ja noch in der Fördergesellschaft der Max Planck. Auch dort erleben wir, dass das natürlich, ich hoffe, das ist bei Ihnen auch so, Bewerber aus USA kommen, die sich jetzt erstmals wieder abwenden, weil sie in dortigen Hochschulen gekürzt werden. die hier noch Fördermittel kriegen für ihre Bereiche. Also das ist schon ein Rahmen, finde ich, den wir schaffen. Und da zählt halt auch dazu, dass Rule of Law in Deutschland noch Gültigkeit hat, dass eine Verlässlichkeit da ist, dass Institutionen noch arbeiten. Das sind schon Dinge, die ich sehr lebenswert finde.
Unsere Studierenden stehen jetzt ja bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man Ihres Erachtens mitbringen, um sich auch künftig in der Praxis zu behaupten?
Ich sage dazu immer zwei, Neugier und Mut. Neugier, sich auf neue Dinge einzulassen, vielleicht auch mal was einfach auszuprobieren, auch mit der Gefahr, Fehler zu machen. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und Unternehmertum und Mut gehört zwingend zusammen. Und das ist, glaube ich, der Teil, der bei uns ein Stückchen abhanden gekommen ist, die Bereitschaft dazu, dass es bequem geworden ist, dass wir Umverteilung vielleicht auch zu sehr fördern, dass es vielleicht auch die ein oder anderen zu großen Vermögenswerte gibt, die sich als bequemes Ruhekissen da eignen. Da wieder auf die eigenen Füße und mal Dinge auszuprobieren, selber zu verantworten. Der Erfolg, den man damit erzielt, der macht unglaublich Freude und Spaß. Und nachdem die ja die Gnade haben, bis 67 mindestens arbeiten zu müssen, sollten sie sich insbesondere was suchen, was auch den Spaßfaktor und die Freude an der Befassung, an der Beschäftigung nicht unmittelbar als dritte oder vierte Eigenschaft hat, sondern ganz weit nach vorne stellt. Und da gehört aus meiner Sicht gehört dazu, ich bin ein neugieriger Mensch, ich lerne jeden Tag dazu. Meine Frau behauptet immer das Gegenteil, aber das mag vielleicht auch für andere Bereiche gelten. Aber Dinge neu lernen, neu erfahren, neu erleben, mit Kunden in den Austausch gehen, woran arbeiten die, worüber denken die nach. Mir macht das eine ungeheure Freude und bringt auch eine Riesenmotivation.
Das ist bei unserer universitären Welt ja auch genau das Faszinierende, dass genau. Man da am Puls der Zeit ist, hoffentlich. Letzte Frage, die aber eigentlich gar keine Frage ist, sondern bitte um eine Satzergänzung, die immer am Ende steht. Wir haben jetzt ganz viel über Transformation zusammen gesprochen. Wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Lieber Herr Professor Paul, das ist schwierig. Transformation, ich freue mich drauf.
Ich habe mich sehr über das Gespräch gefreut, lieber Winkelmeier, über Ihre sehr offenen und auch kritischen Aussagen. Das hat man nicht immer. Und ich darf Ihnen und Ihrem Haus alles Gute wünschen, also sowohl geschäftlich als auch persönlich, und würde mich irgendwann über ein Update sehr freuen. Für heute, für Ihre Erfahrung, für Ihre Meinung, für Ihre Ansichten ganz herzlichen Dank.
Den Dank gebe ich sehr gerne zurück. Vielen Dank auch für die sehr stringente Führung. Ich glaube, wir haben alle wesentlichen Themenbereiche abgelaufen. Sie haben das brillant gemacht, wie jeder Equity-Analyst, aber natürlich viel charmanter und viel umfassender. Ganz herzlichen Dank auch für den Austausch und das Gespräch und natürlich auch die guten Wünsche. Die kann ich nur zurückgeben. Alles Gute auch umgekehrt für Sie, lieber Herr Professor Paul. Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Danke.